Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Underrated finde ich vollständig dokumentierte Prozesse. Ja, wir machen das jetzt schön mit KI und haben dann hier mal ein kleines Modell hingemacht, Hauptsache fertig. Aber ich kann trotzdem mit dem keine Schulung durchführen. Ich kann den Prozess nicht automatisieren und fürs Audit funktioniert er auch nicht. Also auf den.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts. Die Prozessphilosophen sitzen wieder zusammen. Heute Donnerstag, 9. April, spät abends. Aber hey, was tun wir alles für den Podcast? Sogar mit Gast, der sich erbarmt hat, so spät mit aufzunehmen. Hallo Tom, hallo Matusch. Ich fange mal an, Matusch, wie geht's dir? Klassiker.
Mir geht's gut. Bisschen späte Zeit, aber alles gut.
Sehr gut. Tom, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Danke für die Einladung und so spät ist heute kein Problem. Kriegen wir auf jeden Fall gut hin, da noch.
Easy, du hast Urlaub, oder?
Ja, gerade. Die Woche, zweite Woche noch. Du bist sehr ja auch cool. Sportlich aktiv. Also bei mir ist eher Tapering jetzt. Ich laufe am Sonntag Hannover Marathon. Mal schauen, was wird.
Tapering, das bedeutet quasi für alle Zuhörenden, man isst so viel wie möglich, damit man möglichst viel Energie in seinem Körper hat, trainiert nicht mehr so viel. Ich freue mich auf eine sehr spannende Woche voller Sonne und ein bisschen irgendwie Radfahren. Schauen wir mal. Aber lasst uns mal, wir haben ja so die erste Kategorie immer, um so ein bisschen in den Flow reinzubekommen, eine Frage.
Ja, der Daniel hat eine Karten zu Weihnachten bekommen und deswegen nervt er uns die ganze Zeit.
Na klar. Was habt ihr zuletzt gegoogelt?
Heute. Warum Daniel ganze Zeit die Karten rausnimmt?
Bei mir war es, wie ich Olama und ein Mistral-Modell auf dem MacBook zum Laufen bekommen mit Docker-Containern.
Und das ist sehr technisch.
Ja. Hast du das gegoogelt oder gejipitiert?
Tatsächlich habe ich es gegoogelt, weil mir die ChatGPT-Antwort nicht ausgereicht hat und da zwei, drei Sachen gefehlt haben, wie ich im Docker dann das Mistral-Modell runterladen kann.
Hättest du fragen können.
Natürlich hätte ich es fragen können, aber so bin ich auch schnell für meine Verhältnisse für was Neues zum Ziel gekommen.
Cool. Matsch, was war's bei dir?
Weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendein Restaurant.
Ja, ich bin heute irgendwie daran gescheitert, wie man in einer größeren Organisation einen Cache löscht, weil der DNS-Server, also auch was Technisches, noch eine alte IP-Adresse von vor eineinhalb Wochen gespeichert hatte. Und das überall funktioniert, nur nicht auf den Dienstrechnern.
Du hast gesagt, was DNS ist?
Boah, Frechdachs. Danke. Nee, habe ich nicht. Wie man sowas dann quasi, was es noch für 700 Varianten gibt, weil irgendwann war dann auch das Gemini und Co. überfragt, hatten keine Lösung mehr für mich, was man noch alles prüfen könnte. Naja.
Was war die Lösung?
Die gibt's noch nicht, haben wir noch nicht gefunden. Wir haben quasi noch mit ein, zwei sehr netten Kollegen, die sich Zeit nehmen, dass wir dann verschiedene Varianten durchtesten. Aktuell ist es irgendwo in irgendeinem Server gecached und wir wissen noch nicht, wo es ist. Let's see.
Ja, als Bildungsauftrag, wenn ihr es dann rausgefunden habt, wenn du es rausgefunden hast, dann gibst es hier einfach auch der Gemeinde einmal mit. Wie lösche ich DNS in großen Organisationen?
Ja, gerne. Also auf irgendeinem Server ist das einfach, hat es das hinterlegt. Ja. Naja. So, Tom. Du bist fertig mit deiner Promotion. Die hast du abgegeben. Willst du mal kurz das dazu erzählen?
Sehr gern. Also, ich habe die Promotionsarbeit abgegeben. Die liegt jetzt gerade bei meinen Profs auf dem Schreibtisch. Die dürfen sich das Ding durchlesen. Und im Mai darf ich es dann verteidigen, was ich da so gemacht habe. Also das ist der Stand. Alle klopfen mir jetzt schon auf die Schulter und sagen, ja, mit Abgabe der Arbeit hast du das Ding eigentlich ja jetzt schon durch. Ich sag noch, verteidigen muss ich es trotzdem noch. Und irgendwo auf dem Publikationsserver könnte vielleicht auch noch was schiefgehen, bis dann der Doktortitel da ist. Dauert es also noch ein bisschen. In meiner Promotion habe ich mich viel mit am Anfang Robotic Process Automation, der Theorie dahinter und dann jetzt gerade vor allem mit Robotic Process Mining beschäftigt.
Okay.
Das ist vor allem das, wie kann ich denn aus dem, was Nutzer am PC tun, per Recording einen Bot bauen und der am Ende dann raus purzelt. Das ist wie so eine Pipeline. Ich zeichne was auf, ich zeichne was mehrfach auf, dann cleane ich das, dass das ausführbare Bausteine werden. Ich schaue, was sind auch die Ausnahmen und Exceptions, beziehungsweise nicht ich schaue, sondern die Lösung schaut das, der Algorithmus baut dann das. In dem Fall haben wir es mit UiPath gemacht, in UiPath Building Blocks, also das, was dann UiPath ausführen soll, und baut dann daraus einen lauffähigen Bot. Und in diesem Gesamtkonstrukt habe ich so zwar ein paar konzeptionelle Themen gemacht, also wie hängen eigentlich die User-Clicks mit den Bausteinen in UiPath zusammen, wie kann ich das mappen, was eine Person am PC macht, mit welcher Building-Block passt da am besten dazu, also wie öffne ich am besten mein SAP ERP, wie öffne ich Salesforce am besten. Und Nutzer machen das unterschiedlich. Die einen gehen lieber über den Desktop-Client, die anderen machen es im Browser, und auch von Firma zu Firma ist es unterschiedlich. Und das so ein bisschen konzeptionell erarbeitet, okay, wie hängen denn diese Sachen mit dem RPA-Building-Block dann zusammen? Da gibt es ja auch eine ganze Palette in UiPath, die man auswählen kann, um bestimmte Aktivitäten zu tun. Man kann es immer mit einem Klick tun, aber es gibt ja auch vorgefertigte Bausteine, zum Beispiel von SAP, Salesforce, ServiceNow, wie sie alle heißen, um damit zu interagieren. Das war so der eine Themenbereich. Und der zweite Themenbereich, in dem ich unterwegs bin, ist, dass Fachbereiche selten wissen, was sie automatisieren sollen, sondern sehr oft vor der Frage stehen, automatisieren finden wir super. RPA hat auch ganz gut geklungen, als es so richtig populär war vor 2, 3, 4, 5 Jahren oder noch ein bisschen länger her.
Ja.
Aber am Ende die Use Cases dann rauszubekommen, auch mit genügend Informationen, war immer eine Challenge. Und was aus meiner Sicht das Task Mining so vor 2, 3 Jahren als Schwäche hatte, war, dass die Nutzer von vornherein schon wissen mussten, was sind denn die automatisierbaren Cases, dass sie zum richtigen Zeitpunkt auf Record drücken und zum richtigen Zeitpunkt wieder aufhören, ihre Klicks zu recorden.
Ja.
Und die Idee, die wir jetzt hatten in dem Forschungsprojekt, in dem ich bin, ist, scheiß auf Anfang von Aufzeichnen und wissen, was man tut, sondern zeichne einfach alles auf und finde danach die wiederkehrenden Muster in dieser Langzeit-Recording, nennen wir das.
Okay.
Und da haben wir versucht, das Ganze dann in eine Time-Series, also eine Serie an ganz vielen Zeitwerten zu übersetzen und dann daraus die Muster zu erkennen. Und das ist jetzt gerade das letzte Paper, an dem ich arbeite, wo man dann unterschiedlich lange Routinen aus diesem Langzeit-Recording rausfiltern kann.
Ja.
So, jetzt, das ist die hoffentlich möglichst einfach heruntergebrochene Ausführung. Und jetzt gerne alle Follow-up-Fragen, weil ich sehe bei Daniel schon das ein oder andere Fragezeichen auf der Stirn.
Komplett. Erste Frage zu dem ersten Teil, weil der ist, glaube ich, super spannend, weil sich sehr, sehr viele Unternehmen quasi in dem RPA-Use-Case drum gedreht haben, wir können keine Daten aus dem SAP heraus oder ins SAP schreiben oder herausholen, weil einfach Schnittstellen fehlen oder. Was waren so da die größten Erkenntnisse? Also war das wirklich bisher einfach Fehlnutzung, falsche Nutzung? Oder also was ist da, was du in dem ersten Teil mit rausgezogen hast an Erkenntnissen?
Also der erste Teil war viel mehr auf das gemünzt, wie können wir es denn konzeptionell übersetzen? Also wenn ein Nutzer jetzt einen Klick in SAP gemacht hat, wie bekomme ich daraus automatisch das passende UiPath-Gegenstück? Oder wie bekomme ich aus 3, 4 Klicks, die eine Person tut, das passende UiPath-Gegenstück? Und in der
Ist das aber nicht komplett versionsabhängig?
Voll. Also genau das ist das Problem, deshalb konzeptionell. Man muss sich erstmal überlegen, okay, was machen Versionen aus? Was macht eine Desktop-Variante oder eine Cloud-Variante aus?
Ja.
Was macht ein Legacy-SAP-System aus? Also keine Ahnung, vielleicht hat irgendjemand noch ein R2 irgendwo rumlaufen.
Ja.
Oder so. Noch älter, ganz altes SAP. Und genau das haben wir angeschaut. Wie kann man das überhaupt erstmal konzeptionell definieren? Und genau solche Probleme sind dabei aufgekommen, dass es eigentlich gar nicht so einfach geht. Der Recorder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der wurde von einer Gruppe in Rom, Forschungsgruppe in Rom gebaut, mit dem UiPath-Übersetzer, und die haben das halt hart gecodet. Die haben halt nur Klicks übersetzt. Die haben sich nicht darum gekümmert, ob das im SAP Desktop, im SAP Cloud, auf dem Handy oder auf dem PC ist. Handy funktionierte noch nicht, aber grundsätzlich vom Prinzip her, es war einfach eine 1-zu-1-Übersetzung. was ja aber nicht so viel Sinn macht, weil dann nutzt du das ganze Potenzial von den Bausteinen, die du ja in verschiedenen Automatisierungssoftwaren hast, gar nicht aus.
Wild guess, wie viele machen das? Also wie viele nutzen wirklich das Potenzial davon aus?
Aus den Interviews, die ich geführt habe, ich glaube, so ein ganz elitärer Kreis an Personen, die sich sehr gut mit dem Automatisierungstool auskennt, aber das ist ja, ja, wie mit allem. Der SAP-Power-User kennt sich super mit seinen vielleicht Z-Transaktionen oder den Apps in einer HANA-Version aus. Genauso kennt sich ein UiPath-Power-User sehr gut mit seinen UiPath-Building-Blocks aus und weiß, ah, dafür kann ich diesen Workaround nutzen oder jenen Workaround nutzen, um die 5 Klicks zu simulieren, anstelle jeden Klick für Klick zu machen. Also ein Citizen-Developer wird 1:1 das nachbauen und wird schauen, ah, dieses Feld, und dann gebe ich da meinen Login-Username ein. Dieses Feld, dann erst anklicken, dann nutze ich den Typer und so weiter. Ich denke, die sich tagtäglich damit befassen, die auch eher aus, nicht aus dem Fachbereich, sondern aus der Automatisierungsecke kommen, befassen sich viel mit, was kann ich eigentlich nutzen, um das Problem tatsächlich zu lösen? Und das Problem ist einfach, das Ziel zu erreichen, die Transaktion durchzuführen und so weiter. Während ein Fachbereichsnutzer oft eher das Nachbauen von dem, was sie vor sich haben. Also es gibt ja diesen ganz früh, also die ersten BPM-Themen war ja viel auch Business Process Reengineering. Das machen Fachbereiche nicht.
Ja.
Aus meiner Sicht. Also das ist nur meine Erfahrung. Vielleicht haben andere Erfahrungen, aber das ist so, wie ich es kennengelernt habe. Fachbereiche bauen 1:1 nach.
Würde ich voll mitgehen. Und aber ja, diese Power-User, die Power-User-Thematik, das wird, glaube ich, super spannend. Das wird in der nächsten Zeit ein Riesenthema werden.
Aber nicht nur für RPA, sondern für
alles. Nee, allgemein. Weil ja einfach die Anzahl an Tools immer mehr wird, es immer breiter wird. Aber ja, let's see. Mal so dieses Wissen, wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, Matus, ne, dass es so dieses Inselwissen gibt. Es gibt so ein paar Leute, die wirklich krasse Ahnung haben von dem einen Tool, ähnlich zu dem, was du jetzt hier vergleichbar mit dem Power-User hast. Aber wie wird das mit einer wirklich immer stetig wachsenden Anzahl an Tools werden? Hat man dann einfach 5 Tools, in denen man sich richtig gut auskennt? Oder? Let's see, das wird spannend. Okay, das war jetzt so Teil 1. Hast du zudem noch Fragen? Ich habe sonst zu Teil 2 auch noch ganz viele Fragen.
Nee, passt.
Das war auch einer der Interviewgäste, die ich da zu der Zukunft von RPA befragt habe. Also wer ein
bisschen. Was habe ich eigentlich gesagt? Weil ich vergesse das immer.
Bitte?
Was habe ich gesagt? Weißt du das?
Wenn du auf die All About Process Management kommst, und ich glaube, ihr habt da immer einen Discount-Code, da erzähle ich das nochmal.
Ja, sehr gut. Und sagst du dann noch, was ich gesagt habe?
Ne, explizit nicht. Ich glaube,
ein, zwei
Zitate haben es ins Paper geschafft von dir. Ja, die kann ich raussuchen.
Aha. Sehr cool. Ja, ich glaube, dass meine Meinung ändert sich auch immer wieder. Aber ja, es ist spannend. Aber Daniel, hast du noch Fragen zu RPA? Weil ich habe eigentlich ganz andere Fragen, Anton.
Nee, ich glaube, das Thema wird sich halt, es wird nicht ganz sterben, wie viele immer gesagt haben, aber es wird sich krass weiterentwickeln.
RPA. Das wird sterben.
Ja, warte, aber.
Ohne Aber, ohne Wenn und Aber.
Es hat einen brutalen Einfluss. Also das ist, glaube ich, einer der BPM-Faktoren, der den mit dem größten Einfluss durch KI verspürt, weil man da sich, glaube ich, die ganzen Klickstrecken und vieles deutlich erleichtern kann.
Naja, es ist immer die Frage.
Na, kein Mensch wird immer die Frage, wie man angeben, wo man dieses Feld da befüllen sollte, bitte.
Doch, es gibt immer noch ein paar. Aber es ist immer die Frage, in welche Kategorie man das einordnet. Das Problem im BPM ist, dass viele versuchen, klassische Methoden irgendwie halt groß zu machen. Also der beste Beispiel ist das Hyperautomation. So war das, glaube ich. Webseite gehört einfach eine von den RPA-Herstellern.
BPM.
Also es war einfach eine unglaubliche Welle so vor 5 Jahren, wo RPA-Tools quasi versucht haben, jedem zu sagen, dass das quasi der Zukunft von BPM ist. Und klar, die haben das natürlich nicht so explizit gesagt, dass RPA per se halt Zukunft ist, sondern dass aus diesen RPA-Tools, und die sind groß, sich ein Monster wieder entwickelt, so diese große Plattform, die dann halt natürlich viel mehr können, weil du machst ja RPA und irgendwann kann das doch auch BPMN und wie auch immer. Und am Ende ist, also aus meiner Sicht gehört RPA unter Task Automation. Und wenn man das so ein bisschen generalisiert, dann könnte man die moderne KI-Möglichkeiten in Task Automation Bereich als, sagen wir so, die nächste Version von Task Automation sehen. Und deswegen sage ich, diese klassische, ich klicke mir die Webseite zusammen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir das nicht mehr machen und dass es deswegen stirbt, weil du halt einfach in Zukunft sagst, pass mal auf, liebe Bot, kannst du vielleicht diese Seite befüllen oder kannst du vielleicht diese App ausrufen und so weiter. Und ich glaube schon, dass da sich einfach neue Wege finden, wo keiner einfach die Sachen selber zusammenklickt, sondern dass er halt einfach erkennt, weil er HTML lesen kann, weil er vielleicht ein bisschen schlauer ist. Und dass er das für uns macht. Deswegen glaube ich, dass der klassische RPA, was, sagen wir es auch so, diesen Maskenautomatisierung oder Maskentesting eigentlich gekommen ist, dass es so ein bisschen verschwindet, weil du irgendwann sagen kannst, du, ich habe hier so eine Anwendung, kannst das bitte anstellen. Und ich meine, schau mal, OpenClaw kann das halt in großen Bereichen. Und andere auch, deswegen sage ich, es ist nicht so, dass RPA quasi, also ich finde schon vom Namen her eigentlich alles falsch an den Begriffen, weil das ja kein Robotik ist und so weiter, sondern es ist einfach nur eine Task-Automatisierung von Legacy-Systemen. Und was halt diese Tools auch sehr gut können, was ich aber tatsächlich schade finde, die meisten haben eine unglaublich gute Transformation von Daten, also sowas wie Excel, to was auch immer. Viele davon haben eine sehr spannende Abarbeitung von Queues, was halt viele BPN-Tools halt nicht so haben. Also ein bisschen anders, ne? Also die haben halt so diesen Queue-Ansatz, wo du halt aus Excel die Queues bespielst und so. Die halt auch so diese Retry-Mechanismen. Also es sind schon spannende Tools. Ich finde, dass die einfach komplett falschen Begriff einfach dafür genutzt haben und dass halt die AI-Methoden so eine gewisse Weiterentwicklung ist. Deswegen habe ich dich, Ton, gefragt, ob du nicht zufällig weißt, was ich damals gesagt habe, weil ich meine, das, was jetzt quasi im AI-Bereich passiert, in diesem Umfeld von Task Automation, ist eine Monstersprung, glaube ich. Und ich glaube, dass sich viele von den Herstellern weiterentwickeln werden, dass deren Task Automation sich ja gut auch weiterentwickelt, was ja halt für uns alle gut ist. Und dass wir nicht mehr halt so Leute haben, die dann irgendwie ein Formular zusammenklicken, ne? Aber das ist doch gut. Das passiert in vielen Bereichen. Ja, das passiert Softwareentwickler genauso. Das wäre alles gut. Aber eigentlich wollte ich mit Tom über etwas komplett anderes reden. Ich weiß gar nicht, wie wir in deine Masterthese eigentlich reingesprungen sind. Weil wir haben ja schon...
Hallo, Promotion.
Ja. Spannend. Wow. Aber es gibt auch andere Themen, über die man reden kann, so rum. Ja. Und was ich bei dir halt sehr spannend finde, ist, dass du eine andere Ansicht hast auf so sehr, sehr klassische Thema, wie soll überhaupt Prozessmanagement und Dokumentation von Prozessen und so weiter in Zukunft aussehen. Und das finde ich sehr faszinierend, weil wir häufig die Fragen bekommen, nicht, was machen wir jetzt mit RPA, sondern wir bekommen die Frage, okay, was sollen wir jetzt halt einfach machen mit unserer Prozesslandkarte? Was machen wir da mit den Prozessen und so weiter? Und ich glaube, das ist halt wirklich faszinierend für unsere Zuhörer zu hören. Wie glaubst du, entwickelt sich dieser Bereich? Mhm. Weil du da halt auch Erfahrungen hast mit unterschiedlichen Tools, wo du bei vielen einfach nicht zufrieden warst und wo du einfach ein bisschen andere Ansicht hast, wie das eigentlich funktionieren soll. Deswegen vielleicht kannst du unsere Zuhörer da auf Reise von deinen Gedanken mitnehmen. Wie glaubst du, entwickelt sich der BPM, der klassischste von klassischen BPM-Bereichen, wo man so langweilige Sachen wie Prozesslandkarte, Prozesse, Dokumentation, unterschiedliche Arten von Prozessdokumentation sowas macht. Wie entwickelt sich dieser Bereich? Ich zum Beispiel gar nicht langweilig finde.
Ich finde ihn auch nicht langweilig. Also ich finde ihn auch super spannend. Das ist ja genau das Thema, warum es mich so triggert an vielen Stellen, dass es eben noch nicht so cool rüberkommt. Also für mich sind BPM-Tools, so wie ich sie, vor allem in den letzten, also vielleicht hole ich ein bisschen anders aus. Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass der THI Wirtschaftsinformatik-Studiengang die eine oder andere Person im Prozessmanagement hervorgebracht hat, dass der Volker Stiel da seinen Stempel ganz schön auf die Thematik Prozessmanagement, Prozesse, Automatisierung auch drauf drückt Und bei dem bin ich auch durch die Schule gegangen. Also aber man kann das alles so ein bisschen aus der Automatisierungsbrille sehen. Das sagt mir mein aktueller Chef bei meiner Firma auch immer. Tom, du denkst schon immer viel zu sehr in Automatisierung. Denk doch mal in Erklärmodellen und nicht in Automatisierungsmodellen. Also aus der Schule komme ich. Und ich habe viel ITSM gemacht. Ich habe viel IT-Service-Management, ITIL-Prozesse gemacht. Was ja ein bisschen Erklärprozesse sind, wie setze ich das denn für mein Unternehmen auf und so weiter. Und ich musste das dann in den entsprechenden Tools umsetzen. Okay, wie baue ich jetzt so einen Service-Desk-Prozess und so weiter. Und aus dem Grund, weil dann ich immer wieder gemerkt habe, dass ein BPMN-Flowchart zwar schön und gut ist, aber mir einfach noch nicht das gibt, was ich brauche. Also entweder ich bin Automatisierer, dann kann ich schön modellieren. Top. Dann fehlt mir aber super viel Kontext, um es tatsächlich in eine Workflow-Engine zu übertragen, wenn das mein Ziel ist. Und das können die Modellierungstools einfach nicht. In einem Automatisierungstool kann ich das zu Teilen schon. Also wenn man in Camunda einfach reinguckt, da kann ich viel mehr Kontext hinzufügen. Aber dann ist es auch wieder zu überladen, dass es ein Erklärmodell ist. Und die Erklärmodelle auf der anderen Seite sind halt dann aber auch teilweise mit BPMN, wenn ich wirklich alle Schleifen oder auch Bedingungen, Entscheidungen abdecken möchte, sofort viel zu komplex. Mhm. Und dementsprechend komme ich halt so aus dieser Richtung, aus diesem Zwiespalt. Ich will was automatisieren. Persönlich will ich was automatisieren. Aber mein Kollege, der es automatisieren soll, muss ja trotzdem noch verstehen, was ich damit gemeint habe. Und der Fachbereich hat auch nach 2 Sekunden abgeschalten, wenn ich die 5. Aktivität dahinter geklatscht habe und die nicht mehr wissen, Tom, was machst du jetzt denn da eigentlich? Und dann sage ich dem, ja, das ist wichtig für die Automatisierung, weil irgendwo müssen wir die Daten ja herholen. Das ist dem Fachbereich ja vollkommen egal. Dem Automatisierer ist es super wichtig. Also da aus der Richtung komme ich. Und wir hatten ja auch mal im Vierergespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, wo sehe ich auch so ein bisschen die Zukunft.
Ich noch nie gerinnt.
Das war ein Freitagabend.
Ne? So auch
wir haben es mit den Abenden.
Ja, ja. Ja. Da sind wir dann ein bisschen abgedriftet und dann habe ich halt einfach mal so die steile These rausgehauen. In Zukunft werden Leute nicht mehr Prozessmodelle sich angucken, sondern die werden halt auch mit der Prozessdokumentation über Teams schreiben. Und dann schreibe ich, ja, wie stelle ich meine Reise? Und dann kommt halt die Antwort einfach in Teams. Und wie das dann gespeichert ist im Hintergrund, ob das in einem XML, im BPMN 2.0 ist, in einer relationalen Datenbank, in einer NoSQL, irgendwie sowas. Also aus meiner Sicht, das Zeichnen von Prozessen, das Dokumentieren von Prozessen für Erklärung könnte, ich sage nicht, dass es so wird, aber aus meiner Sicht könnte das mittelfristig obsolet werden, wenn ich irgendwie einen anderen Weg finde, meine Prozessinformationen sauber zu dokumentieren. Dann brauche ich keine Flowcharts mehr. Weil am Ende des Tages, die Flowcharts, so wie sie jetzt sind, die sind halt nicht cool. Die haben halt einfach einen schlechten Ruf. Und wenn jemand Flowcharts aufmachen muss, um da reinzugucken, da muss man mal ran.
Also ich bin bei dir, dass man ran muss und ich bin nicht bei dir, dass man die nicht braucht. Das weißt du aber. Das haben wir auch damals besprochen. Deswegen fand ich das super interessant, halt das vielleicht auch in Podcast ein bisschen zu besprechen. Also wo ich glaube, wir können einfach bashen, was wir einfach nicht cool finden. Das ist auch nämlich halt das Coolste. Und ich finde einfach die aktuellen Hierarchien, das ist ein absoluter No-Go in heutiger Zeit. Das ist das, was mich absolut nervt. Ich arbeite so nicht, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich da ist, so in Landkarte komme. Landkarte hat nur 3 Elemente. Das sind ja Haus nach oben, Haus nach unten und diese Fische. Und dann klickst du irgendwo rein, bekommst du, keine Ahnung, Prozessgruppen. Und die sind schon per se sehr hässlich. Und dann kommst du irgendwann zu Prozessen, wo du halt dann nicht weißt, okay, ist mein End-to-End-Prozess schon der richtige? Muss ich 2 untereinander machen oder wie mache ich das? Ne? Und das, was ich habe in letzter Zeit sehr viele Analysen von solchen Use Cases gemacht. Und was mich nervt, ist, ich sollte eine Analyse von einem fertigen Use Case machen. Ne? Also, so quasi, da waren halt ein paar Prozesse drin. Und fast alle Tools, die ich bis jetzt gesehen habe, boah, das war einfach, entweder haben die gar keine diese Multi-Browser-Funktionalität war sehr absolut nervig. Also das sind ja echt alle, die Tools, die das nicht können, weißt du, die nicht mit URLs arbeiten, wo du nicht 2 Pfade aufeinander halt mal aufmachen kannst, damit du dir anschauen kannst, okay, wie sind jetzt die Prozesse in Finanz und so weiter, sodass du die mindestens vergleichst, sind die ähnlich modelliert, sind die nicht ähnlich modelliert. Weil ich meine, wenn du Analyse machst, dann wirst du auch so ein bisschen die Patterns erkennen, sind die vielleicht abgeschleift von den Patterns, was für Prozesse haben die da, sind die Naming Conventions verständlich oder nicht, damit beschäftigst du dich, damit du halt irgendwie so sagst, okay, es hat irgendeinen Zweck, es hat irgendeine Richtung und es sieht gut aus oder nicht, ne? Damit du denen einfach eine Empfehlung geben kannst. Pass mal auf, hier wären halt die Optimierungspotenziale. Und was mich da halt extrem genervt hat, ist die Hierarchiestruktur. Also ich kann es verstehen, dass wenn wir, weißt du, früher, wie alt bist du überhaupt, Tom?
Ich bin 30.
Ja, das heißt, du hast schon die alte Rechner gesehen, oder? Die halt noch kein Windows waren.
Mein Papa erzählt Geschichten davon, wie es damals war in der dunklen.
Genau, also eine der großen Innovationen war eigentlich Explorer. Ne? Also sowas wie, du kannst Verzeichnisse haben und du kannst halt da drin einfach Dateien haben und du kannst Verzeichnisse in Verzeichnisse haben. Mhm. Und das noch grafisch dargestellt mit sowas wie Windows. Ne? Das ist damals irgendwie gekommen. Und aber das ist aktuell einfach nicht mehr in. Also ich muss sagen, es ist ja zwar schön, dass ich halt diese Verzeichnisstruktur habe, aber wenn ich damit arbeiten soll und sehr große Menge an Prozessen mir anschauen soll und die Tools damit halt noch gewisse Probleme haben, dann finde ich das nicht gut. Das heißt, ich bin voll bei dir, dass die Struktur, die da aktuell ist, ich würde sagen, ein enormes Verbesserungspotenzial bietet. Gerade wenn man sieht, dass die meisten Menschen heute mit so eher diesen unendlichen Whiteboards arbeiten, weißt du, so, gerade in unserem Bereich.
Und weil es noch relativ viele Leute gibt, die in Ordnern denken.
Ja,
man
ja,
muss
ja
noch sagen, dass ganz viele noch in Ordnern denken.
Ja, das ist okay. Also ich sage nicht, dass du die entfernen sollst. Ich würde mir wünschen, dass ich für solche Teile, wenn ich jetzt in eine Firma komme und du sagst, diese Firma hat, keine Ahnung, drei Geschäftsbereiche, dass du das irgendwo halt siehst auf dieser Landkarte. Weil ich würde mir die Landkarte wünschen, nicht halt so wie jetzt. Ich habe immer im Kopf so diesen Weltkarte und dann siehst du den Geschäftsbereich 1, Geschäftsbereich 2 und Geschäftsbereich 3. Dann sagst du, okay, es gibt aber halt, damit diese drei Hauptgeschäftsbereiche funktionieren, gibt es ja Supportprozesse und Managementprozesse. Irgendwo hier entscheiden wir, ob wir nicht einen vierten Geschäftsbereich machen. Also irgendwie entscheiden wir, ob wir nicht etwas kaufen, ob wir es nicht auf einmal Restaurantkette aufmachen, also Geschäftsbereich 4 oder was auch immer. Also ich habe gehört, dass jemand sogar Tierhaus hat. Da erkennst du so ein bisschen, wie diese Firma tickt, aus meiner Sicht. Deswegen, ich mag zum Beispiel sowas wie Prozesslandkarte, die halt gut ist. Aber sehr viele sind halt einfach nicht gut. Und dann gehst du irgendwie tiefer und sagst, okay, jetzt bist du da drin. Was sind eigentlich die Core-Prozesse? Und die Core-Prozesse müssen, das ist eine sehr coole Idee, die müssen eigentlich mit deiner Vision übereinstimmen. Ne? Das heißt, das, was du in der Core-Prozesse findest, muss eigentlich deine Vision wiedergeben oder deine Mission, wie auch immer. Und die dafür nur da sind, sind halt in Supporting und so weiter. Und ich finde diesen Alternativeinsatz, dass du halt auch so quasi deine Firmenlandkarte hast und sowas, sehr faszinierend, weil das würde mir helfen, ob du halt quasi eine Vision hast. Dann kannst du eben weiter und so. Dass du vielleicht über Teams-Chat oder Alternative Mastodon oder irgendeine europäische Alternative dann halt sagen kannst, okay, du, ich weiß nicht, was wir für Urlaubsregelungen haben. Und das Ding zoomt dich direkt da rein in sowas wie ein HR-Prozesse, wo halt da drin quasi sowas wie Abwesenheiten sind, ne, und diese ganze Prozesse, wie die funktionieren. Da bin ich voll bei dir, Tom. Das heißt, wie ich in der Karte einsteige, da haben wir, glaube ich, sehr viel Potenzial, wo wir auf sehr alte Muster uns immer noch irgendwie referenzieren. Ich meine, wenn ich ein Restaurant suche, dann zoome ich jetzt nicht auch erstmal in Deutschland und dann in München und dann halt da, wo ich bin, sondern ich sage, gegebenenfalls, entweder finde mir Restaurants hier, wo ich bin, oder ich sage Restaurant München und der zoome ich rein. Ne? Also das ist das,
aber was das ich mir hier, wo ich bin, könnte man ja sogar abbilden, weil man weiß über den eingeloggten User, wo ich eigentlich dazugehöre.
Ja.
Prinzipiell über Views könnte, also wenn
sind. Also das
wenn die Karten gepflegt sind.
Genau, wenn das gepflegt ist und wenn die Tools quasi eigentlich oder wenn es die Möglichkeit hergeben würde, könnte man eigentlich mit bestehenden Metadaten relativ viel von einem Google Maps abbilden.
Ja.
Nur die Tools können es nicht.
Genau.
Viele der Tools und viele der Metadaten wären ja auch vorhanden. Also wenn ich mein Active Directory anbinde an mein BPM-Tool, dann habe ich ja alle Abteilungen. Dann könnte ich damit ja arbeiten. Dann kann ich in meiner Vision einfach sagen, ich bin der Tom, ich arbeite in der Abteilung BPM. Wo bin ich überall modelliert? Was tue ich denn? Zeig mir mal die Prozesse, in denen ich was tue. Wir hatten bei uns in der Firma eine Abteilung, die hat sich genau dieses Feature gewünscht. Wir arbeiten mit einem der großen Anbieter im Moment zusammen. Also neben der Promotion tue ich auch noch ein bisschen was in der Arbeit. Und da war genau dieser Wunsch da, zu sagen, hey, ich bin die und die Abteilung. Im Moment ist es für alle Beliebigen bei uns in der Firma möglich, diese Rolle in ihren Flowcharts einzubauen. Ich verliere den Überblick darüber, wo ich als Abteilung was tun soll. Ich weiß gar nicht, wo andere etwas von mir verlangen, weil ich den Überblick verliere. Ich kann auch nicht effizient danach suchen, hey, ich bin Abteilung X, zeig mir mal alle Prozesse, wo mich irgendjemand im Unternehmen reinmodelliert hat, wo jemand was von mir erwartet. Das können wir im Moment nicht. Das ist für uns ärgerlich, dass sie zumindest.
Das könnt ihr nicht, weil ihr zu unfähig seid oder weil das der Tool nicht hergibt?
Ich würde immer zuerst auf unsere Unfähigkeit tippen und danach auf das Tool. Ich hoffe, aufgrund der Unfähigkeit kommen wir im Moment da nicht dran. Es funktioniert eventuell nicht über die Suche, haben wir getestet. Über bestimmte Rechte kann es funktionieren, wenn man den Workaround des Workarounds kennt. Das heißt, wenn man auf einen bestimmten Punkt im Menü klickt, dann sieht man, wo es überall verwendet wurde. Aber es ist halt nicht intuitiv. Und ich glaube, die Tools haben alle diese Informationen. Die können sie auch aufbereiten.
Die meisten Tools. Also es gibt viele große, komplexe Tools, die die Möglichkeit haben.
Ja.
Also und es gibt viele, die das nicht haben.
Führen. Also du musst sie ja intuitiv dahin leiten. Hey, wie Daniel gesagt hat, mit den Informationen zeige ich auf der Startseite direkt, hier, das sind deine relevanten Prozesse.
Intuitivität cool. ist aber cool. eigentlich so ein allgemeines Ding, was im BPM-Umfeld meistens noch fehlt.
Ja, vor allem das Coole wäre, weißt du, wenn du das dann irgendwie integrieren kannst mit den anderen Anwendungen. Wenn du sagst, pass mal auf, jetzt bin ich hier und du kannst in der Landkarte abspringen. Also für mich ist Landkarte alles. Also wenn das jemand halt jetzt fragt, für mich wäre meine Vision von Landkarte alles. Das heißt, auch der Urlaubsantragprozess würde sich dort finden. Deswegen auch dort quasi reinzuspringen, wäre für mich genauso wie in Google Maps. Und ich würde das halt schon faszinierend finden, wenn man nicht 5 parallele Dokumentationen hätte, weißt du? Weil ich meine, du hast ja manchmal hast du diese BPM-Tools.
Erklär mir das mal, was meinst du mit 5 parallele? Kann ich mir nicht vorstellen, habe ich.
Gut, dann erkläre ich dir das. Also es gibt ja halt die Dokumentation, wo du sagst, jetzt habe ich meine Landkarte, weil ISO gekommen ist und jetzt habe ich mir ein Tool ausgewählt, weil er günstigster war. es ist mein Beispiel, deswegen kann ich ihm so spielen, wie ich will. Und dann haben wir das erfasst vor 2 Jahren und dann kommt jemand anderer und der hat uns ein Wiki eingeführt, weißt du? Und dann haben wir das einfach projektorientiert dokumentiert. So, und dann kommt der Dritte und das ist der Product Owner und der hat das nach an dem Produkt gemacht und dann kommt der Entwickler und der hat dazu noch Codebeschreibung gemacht. Und weißt du, und das ist, wie häufig passiert das? Du hast etwas in Dokumentation, wo dein Team ist, weißt du, sowas wie ich bin in Abteilung, was auch immer. Idealerweise 3-stellige Kurzeln in Deutschland oder 2x3-stellig, ne, Abteilung, Unterabteilung.
Das ist auch so ein Ding, ne?
Das ist so geil.
Von 3-stelligen Abteilungskürzeln. Und alle 2 Monate ändern sich 17 Abteilungen und du musst in dein Tool und überall hin und alles aktualisieren, weil es wieder nicht mit dem Active Directory verbunden ist und weil die eine neue Abteilung machen, anstelle die alte umzubenennen.
Ja, das passiert Gott sei Dank nicht jede 2 Monate, aber ja, wenn das passiert, ist das ein Monster. Und weißt du, dann beschreiben die dort quasi die Projekte. Das ist ja auch spannend, ne? Und sehr häufig findet heutzutage Beschreibung von Projekten in Stories. Das heißt, wir haben auch Scrum nicht so richtig verstanden, weil wir halt dort dokumentieren, was das Ding eigentlich tun soll, vergessen dann aber, dass die Stories irgendwann verschwinden, weißt du? Dass das halt nicht die Dokumentation aktualisiert. Und dann hast du einfach im schlimmsten Fall irgendwie 4 bis 5 Artefakte von den gleichen. Also du hast deinen Prozess, dann hast du die schöne Dokumentation in Confluence, in Wikitool, in irgendeine Wikitool, weil das dort halt auch sehr charmant ist, ne? Die haben ja Tools, die du nutzen kannst, die sehr cool sind aus meiner Sicht. Dann hast du technische Dokumentation und dann hast du keine Ahnung was noch. Und das ist das, wo ich sage, wir haben das noch nicht geschafft, dass wir die irgendwie vereinen. Und ich finde, das war quasi diesen Ansatz brauchen wir. Du nennst das Flowcharts, ich nenne das Prozesslandkarte oder Landkarten generell, ist ja quasi ein Teil. Aber du hast letztes Mal auch gesagt, wir können eigentlich unterschiedliche Sichten auf das Gleiche eigentlich bauen. So. Und lustig habe ich das vor 3 Jahren, Daniel, damals noch bei Systems Engineering gehört, ne, weil die halt so diese unterschiedlichen Viewports auf das Gleiche haben. Bei BPM wäre das, oder halt bei unseren Use Cases wäre das eigentlich auch sehr spannend, ne? Also, dass man halt das gleiche Prozess aus unterschiedlichen Sichten dokumentieren, aber auch sehen kann, ne?
Ja, und die Sichten sind ja bekannt. Also, es gibt eine Qualitätssicht für Audits. Die wollen was Bestimmtes von der Auditor will sehen, wann wurde das letzte Mal freigegeben, wer ist der Process Owner, welche Version davon ist es, wann wurde der geschult. Jemand am Band will sehen, okay, was jetzt die nächste Aktivität, die ich durchführen muss, was ist die SOP, wie viel Newtonmeter darf ich auf diese Schraube draufgeben. Mhm. Jemand, der was automatisiert, will sehen, okay, wie heißt der API-Endpunkt und wie wird er angesteuert? Und die Informationen sind ja vorhanden. Auch ein Management will was anderes sehen. Welche KPIs gibt es gerade für diesen Prozess? Aus meiner Sicht, es wird sehr schwer, das in eine Darstellung zu bringen, aber die Informationen gehören zu dem gleichen Objektprozess. Und je nachdem, wer mit welchem Use Case auf das Modell guckt, auf den Prozess guckt, sieht eben die Information aufbereitet, dass er oder sie damit arbeiten kann. In den jetzt 4 Beispiel-Cases gibt bestimmt auch noch andere Cases. Also ein Lean Six Sigma will auch was anderes sehen von einem Prozess als jemand, der automatisiert. Gibt ja ganz viele Beispielsmöglichkeiten. Und ich denke, da kommt es auch wieder sehr auf die Daten drauf an. Wenn die Daten gefüllt sind, was im Prozess ja Unmengen an Daten allein, um einen Prozess zu beschreiben, vorhanden sind, dann könnte man damit wie so ein Rubik's Cube den dann einfach drehen und die Daten so zusammenstecken, dass es für die Person passt. Und ich glaube, das ist ein pragmatischer Ansatz. Ich glaube, wir halten als BPM-Community sehr an BPMN 2.0 oder ganz früher an anderen Flowchart-Varianten noch fest, anstelle Prozesse Use-Case-bezogen zu dokumentieren und auch die Informationen darzustellen, die notwendig sind. Ein Auditor, ja, ob der jetzt ein Flowchart sieht oder eine stichpunktartige Liste mit den Aktivitäten, wenn der Stempel drunter sitzt und der Process-Owner sagt, ja, das schulen wir 2-mal im Jahr und alle sind happy, dann ist der Auditor happy, dann ist der Q-Manager happy, dann ist BPM happy aus dieser Perspektive. Der Automatisierer aus der IT sagt, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ich automatisiere ich irgendwas, aber das, was da draufsteht, wird nicht rauskommen. Und dementsprechend, Prozesse haben viele Sichten, unterschiedliche Darstellungen und wir überlegen jetzt da so ein bisschen in diese Richtung auch was zu machen. So nach dem PhD ist vor dem nächsten Projekt, da ein bisschen zu gucken, wie könnte man denn was aufbauen, das diese Sichten ermöglicht. Und auch
steile These, das wird sich aber auch, glaube ich, der Need wird jetzt gerade krass wachsen. Weil wir hatten einfach die Gruppe, ich würde es mal jetzt die BPM-Traditionalisten nennen, die war immer sehr groß. Traditionalisten. So, und dann alle, sagen wir mal, viele von den großen Workflow-Engines, die haben ja genau darauf eingezahlt. Zu sagen, eine Camunda, ein Flowable, wie sie alle heißen, ähnlich zu dem, dass sie quasi BPM 2.0 nutzen und auch für die Automatisierung nutzt, hat quasi das Flowchart auch noch quasi gleich den Nutzen gehabt. So. Ja. Ja, also warte, vielleicht so in der Grundlage. So, weil die Darstellung ähnlich aussah. Und jetzt kommen so viele, jetzt kommt ja quasi über Jahre und jetzt gerade mit einer riesen Ramp kommt ja Prozessmanagement, Prozessautomatisierung in einer komplett neuen Darstellung. Ja. Hat begonnen.
Aber ich glaube, du darfst die zwei Sachen nicht vermischen, weißt du? Du redest entweder über neuartige Workflow-Darstellungen, wie das N8N macht und andere, oder Power Automate und so weiter. Und was der Tom gesagt hat, sind unterschiedliche Sichten auf der gleiche Prozess, weißt du?
Ich weiß doch.
Also das sind halt.
Aber ich wollte gerade 3 Gruppen aufbauen. Das eine ist, dass du auf eine super simple Darstellung hast, die jeder versteht auf den Prozess. Du hast so quasi diese irgendeine Art traditionelle Darstellung, die für QM-Auditoren und Co. funktionieren muss. Und du hast eine Automation-Darstellung, die sich aber auch in der Automation jedes Mal irgendwie anders darstellen wird, weil ich glaube, je nachdem, wie du den Prozess umsetzt, automatisierst, wirst du vielleicht nochmal andere Informationen brauchen oder eine andere Darstellung. So, die Rollen werden immer unterschiedlich. Das Spannende ist, wie kriegst du das halt immer zusammen? Oder wie versicherst du jemanden, dass das in den verschiedenen Ansichten immer noch das Gleiche ist vom Inhalt her?
Das ist die Herausforderung für die Prozessoren. Aber ich würde fast sagen, Daniel, dass die nicht drauf gezahlt haben. Die Ideologie von BPMN war, dass wir das endlich mal verbinden Also dass wir die Dokumentation mit Ausführung irgendwie verbinden, und das ist ja, ja, leider nicht passiert. Und ja, das ist
deswegen. Aber das war die Vision. Die Vision wurde ja die ganze Zeit getragen, die letzten 15 Jahre.
Genau, das war die Vision, dass du irgendwie hier so eine schöne Prozesslandkarte machst, dann baust du deine Fische und irgendwo kommt halt so ein schönes PPMN-Diagramm und die automatisierst du.
Genau.
Und das funktioniert rein theoretisch schon, aber das ist ein mega krasser Bruch zwischen den Tools dann. So, das heißt, die Problematik ist, du endest irgendwo einfach auf einer Ebene X in ein Dokumentationstool und dann gehst du in Automatisierung. Und spannend wäre halt wirklich zu sagen, wie kannst du die unterschiedliche, also die Hierarchie, bis du automatisierst, ist ja eh, ja, ist ja, sagen wir so, irrelevant. Für mich mindestens. Aber die ist ja da, damit du halt einen Überblick bekommst. Sorry. Die Hierarchie, bis du zu einem Automatisierungspotenzial kommst, und das ist ja unabhängig davon, ob das in eine Automation Engine ist oder halt in dein Code. Weißt du, wirklich. Also egal, wo man automatisiert, hat ja einen Transparenz-Mehrwert. So, das heißt, ich sehe, hier irgendwo haben wir etwas. So. Und das, was der Tom sagt, ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Idee, wie du unterschiedliche Sichten auf das Gleiche machen kannst. Ne? Wo du halt sagen kannst, pass mal, nur hier unten befindet sich ein Prozess, der hat vielleicht eine Architektursicht, das ist in ein Tool X, der spricht mit ein Tool Y, und damit hast du so diesen Enterprise-Architecture-Sicht, wo du halt auch weißt, okay, Datenbank, was auch immer, wo ist das deployed und so weiter. Aus Sicht von der, keine Ahnung, Abteilungsleiter könnte das so sein, dass du halt eigentlich siehst, welche Rollen sind da quasi beteiligt, mit wem redest du, wie viele Personen sind da drin, was sind die Durchlaufzeiten und so weiter. Und aus Sicht von anderen kannst du vielleicht sagen, okay, wo ist denn Verbesserungspotenzial? Das könnte sogar auch so ein Prozess-Mining-Sicht sein, ne? Wo du sagst, okay, das sind die detaillierten Statistiken von diesem Ding. So, weil wir wissen jetzt nicht, ob das programmiert ist oder ob das BPMN ist oder ob das was auch immer ist. RPA, Task Automation Teil. Und ich glaube nicht, dass du ein gemeinsam einfache Sicht baust. Ich bezweifle aber auch, dass du es brauchst, ne? Weil wenn du sagst, du willst sie alle mitnehmen, hat jeder von uns andere Präferenzen. Und vielleicht brauchst du drei Sichten auf eine gewisse Ebene, wo du sagst, hier kommt die Automation von unten und von oben kommt mein Auditor, und der Auditor will einfach ein Tabelle sehen, wo steht der Lieferant, der Kunde und die Beschreibung oder sowas. Und von mir aus, halt, manche hängen da sogar die gesetzliche Anforderung, die damit halt verbunden sind. Ja, also sowas wie, hier müssen wir das und das erfüllen und so weiter. Und deine Rubik-Cube-Ansatz finde ich sehr, sehr interessant. Die Frage ist, wie man das überhaupt machen kann. Weil ich glaube nicht, dass es in ein Tool wieder passt. Ich glaube, es muss sowas wie ein magisches, verbindendes Element sein. So würde ich das nennen.
Bin ich bei dir. Ich fokussiere mich da sehr auf die Prozessinformationen und denke das auch schon so aus dieser Sicht. Ich baue ein Prozessdokumentationstool und bediene mich der anderen Tools. Ich bediene mich des Risikomanagement-Tools. Ich bediene mich des EAM-Tools. Ich bediene mich der Automatisierungslösung. Ich bediene mich der Process-Mining-Lösung.
Bei mir bediene ich mich vielleicht sowas wie ein Wiki-Tool, weißt du? Genau. Wo du halt die Beschreibung für End-User hast, wie auch immer.
Und ziehe das so zusammen, dass ich den Link herstelle, dass wenn ich in meiner Prozessansicht bin, ich in einer ideellen Welt wäre das alles in einem. Aber wie du sagst, das wird nicht passieren. Aus meiner Sicht wird es nicht passieren. Es wird immer so Plattformaufbau gehen und dann wird es wieder Spezialtools geben, die es besser lösen. Und dann wieder Plattform und Spezialtools. Und so ein Modeling-Tool aus meiner Sicht zieht sich die Informationen wie ein Schwamm, holt sich die. Und wenn dann jemand den Process-Mining-Bericht sehen möchte, dann gibt es einen ganz einfachen Doppelklick, das Fenster mit dem entsprechenden gemeinten Prozess öffnet sich und man sieht die Daten. Genauso.
Wenn man, das ist halt ganz schön, ne? Wenn man diese Sicht drauf verlinkt hat. Ne? Genau. Weil das Coole ist, da wo du das nicht verlinkt hast, ist diese Sicht vielleicht gar nicht da.
Ist immer so. Das ist wieder das Thema mit den Daten. Aus meiner Sicht, Use-Case-Habenden müssten dann natürlich auch den Anspruch haben, das zu füllen. Wir machen das im Moment manuell. Also unser Reporting findet in einer BI-Plattform statt für unsere Prozesse. teilweise auch im ERP-Tool, teilweise im ITSM-Tool. Und unsere, also ich als BPMler in der Firma habe gesagt, hier, wir haben euch ein URL-Feld für KPIs. Da verlinkt ihr euer Dashboard, wo ihr eure Prozess-KPIs hinterlegt. Wir haben die nicht im BPM-Tool, ging nicht mit der Variante, weil wir zu unfähig waren, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sondern haben halt gesagt, hier hinterlegt ihr das Dashboard. Und das ist halt ein Dashboard und kein Excel-Report und keine PowerPoint, sondern das ist das Dashboard, wo ihr eure Prozess-KPIs darstellt. Mhm. Und genauso machen wir das auch mit unserem Qualitätsmanagement-Dokumentensystem und sagen, hier ist ein Feld, da packt ihr einmalig das rein, das ist ein Permalink und da findet immer ihr immer die letzte Variante von dieser Work Instruction oder dem Standard Operating Procedure. Es ist anfänglich für die Person, die den Prozess ownt, ein hoher Aufwand, aber dann ist die Verknüpfung einmal da. Danach ist es ist die Verknüpfung zu dem Dashboard da. Danach ist die Verknüpfung zu dem gelenkten Dokument da. Danach ist die Verknüpfung zum IT-Service-Management-Dashboard da.
Ja, aber weißt du, was ist die Alternative? Weil die Alternative ist, dass ich komme quasi von meinem BPM Center of Excellence. Ich zwinge dich dazu, dass du deinen Prozess modellierst. Und dann kommt jemand andere, der für dich halt BIs einfach aufbaut. Und die zwei Sachen sind komplett getrennt. Dann ist irgendwann entweder das BI zu alt, was ja halt eher unwahrscheinlicher ist, weil das sind die aktuellen Daten, oder halt das Prozess, was du bei mir mal modelliert hast, weißt du? Und dadurch, dass du nicht diese Richten hast, diese Verlinkung und so weiter, wo du sagst, okay, es gibt halt diesen Einstieg und so, damit du halt so auch motiviert bist, halt Sachen zu aktualisieren, arbeitest du mit dem, wo du halt Mehrwert siehst. So. Und das ist leider nicht immer der Dokumentationstool.
Meistens nicht das Dokumentationstool. Flashy Bunti BIs, die ein bisschen rot blinken, sind noch viel cooler, wenn die sich nach in der Nacht, wenn niemand mehr am Band steht, auf rot schalten, weil kein Output mehr auf dem Fließband da ist, weil das Fließband abgesetzt ist. Das ist auch viel cooler als im BPM, wo drin steht, ja, wird halt zwischen 8 und 18 Uhr produziert.
Ja. Da hast du völlig recht.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, sehe ich da ein Potenzial, einfach bedarfsgerechter die Informationen bereitzustellen. Und manche mögen vielleicht keine Flowcharts, die lesen lieber eine Stichpunktliste. Manche mögen Flowcharts, die schauen sich gerne BPMN an. Manche lieben einfach nur ihre KPIs und schauen sich halt nur die KPIs an. Denen ist vollkommen egal, welche Aktivitäten in dem Prozess sind.
Ja. Manche brauchen vielleicht nur eine Verlinkung zu den richtigen Automation-Tool.
Auch das, ja.
Oder allein der Übergang von, dass alles in Verfahrensanweisungen ist und das quasi in Prozesse irgendwann dargestellt werden muss. Allein das ist ja nochmal in ganz vielen, ne, du redest jetzt immer von Standard Operator SOPs. Ja. Das ist bei ganz vielen Firmen noch die Realität. Also wie viele Firmen haben denn wirklich ihre Prozesse modelliert? Wie viele haben denn wirklich die ganzen Sachen dargestellt? Wir reden immer völlig, ja, ist ja völlig logisch und hier und da. Naja, come on.
Das wäre auch ein Arbeit wert. Wie viele Firmen haben deren Prozesse dokumentiert, aber nicht mehr zeitgemäß, versus wie viele haben das noch gar nicht angefangen?
Ja.
So ein Battle, weißt du? Wo du sagst, die haben das vor 10 Jahren schon gemacht, irgendwo hier in so ein uralter Wiki. Also es muss nicht mal BPM sein. Das könnte wirklich so sein. Jemand ist gekommen, hat denen halt ein Consulting verkauft. ISO 27001. Hier habt ihr eure Prozesse. Und da steht halt, weißt du, und das Coolste ist, da steht noch der Verantwortliche, der schon seit 5 Jahren nicht mehr in Firma ist. Und das findest du, sagst, ja, das aktualisieren wir nicht mehr, aber es stimmt immer noch, dass du 3 extra Urlaubstage hast, wenn, keine Ahnung, Hochzeit kommt oder so. Also das ist so diese, wir wissen das alle, dass es nicht mehr aktuell ist, aber das steht immer noch drin. Versus, und es wirklich halt, nee, wir können auch die dritte Kategorie nehmen, wie viele Firmen haben das richtig?
Schätz mal, wie wäre die Aufteilung? Das wäre jetzt.
Ich glaube, ich würde sagen.
70% haben nichts dokumentiert.
Wie viel?
70 haben nichts dokumentiert. Echt? 20 haben es ein bisschen oder veraltet dokumentiert und 10 sind schon so auf ein bisschen Flowchart, BPM-Trip unterwegs.
Also ich würde sagen, 70% haben etwas dokumentiert, aber es ist veraltet. 2% glauben, dass die das richtig haben. Nee, ich glaube 10% glauben, dass die das richtig haben, aber 2% haben das richtig. Und 28% hoffen, dass KI das löst und die müssen nie dokumentieren.
Ich würde eher mit Mathe Schmidt gehen, weil einfach, glaube ich, in Deutschland durch Automobilindustrie und sehr viel reguliertes Zeug, du da noch sehr, sehr viel hast. Also es so existiert irgendwas,
schon viel,
wo
das
dann
stimmt, ja.
wo dann 20 Personentage noch schnell reingestückt werden, bevor dann wieder das neue Rezertifizierung von ISO 9001 kommt.
Ja. Schnell, schnell, schnell. Also deswegen würde ich fast vermuten, dass viele Firmen etwas dokumentiert haben, das leider nicht mehr zeitgemäß ist, weil du diesen Disconnect hast zwischen das, was tagtäglich passiert. Und es ist wirklich egal, ob das auf E-Mail, Excel oder was auch immer ist, und das, was du einmal dokumentiert hast. Und ich glaube, das ist halt Problem von diesen Verlinkungen. Und leider lösen das auch die modernen Tools, also die, weißt du, die große, die wir aktuell haben, nicht, weil die immer versuchen, alleinige Herrschaft zu schaffen.
Immer diese Single Source of Truth. Ihr müsst alles bei uns dokumentieren.
Weißt du, es ist noch immer, es ist, ja, nicht nur dokumentieren, weißt du, wenn ihr schon hier angefangen habt. Ihr bekommt auch Process Mining von uns, und ihr kann automatisieren und ihr kann KI bei uns machen und ihr kann, eigentlich könnt ihr auch E-Mails über uns verschicken. Ich brauche nicht mal einen Rechner. Wir schaffen alles für euch. Wir sind der neue Betriebssystem für eure Company, weißt du? Und ich habe noch kein Tool gesehen, der sagt, nee, wir wollen das einfach nur verlinken. Wir wollen einfach alle zusammenbekommen und schauen, dass das zeitgemäß ist. Das ist, weißt du, ich würde mir wünschen.
Das ist aber auch ein Paradigmenwechsel. Das ist ja eine komplett andere Denkweise.
Ja, aber weißt du, Daniel, was ich sagen würde? Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die diese großen Tools, ich habe da nichts dagegen, dass diese großen Tools unterschiedliche Produkte anbieten. Ich habe nur etwas dagegen, dass die dich zwingen, alle zu nutzen. Weil genauso würde ich mir wünschen, dass jeder, der hinter diesen Firmen steht, sich eine Marke aussucht und von dieser Marke alles hat. Seine Socken, seine Schuhe, sein T-Shirt, sein Auto, sein Handy, alles. Weil das versuchen die mit allen anderen zu machen. Weißt du, und es ist okay, wenn du dir von Adidas jetzt Handy kaufst oder was auch immer, ist mir völlig egal, aber du hast die Möglichkeit, sich auch etwas anderes zu nehmen.
Daniel, du hast natürlich vollkommen recht mit deinem Zwischenruf, Matusch ins Wort rein. Single Source of Truth, es sollte eine Wahrheit geben. Da bin ich bei dir. Redundanz und Datenbanken, vollkommen bei dir. Das stimmt. Und Matusch, auch der Punkt, den du gemacht hast, finde ich sehr gut. Also ich finde da auch eine Offenheit von den Plattformen wichtig, dass man Informationen einfach austauschen kann. Wenn man jetzt nach Waldorf schaut, die haben sich halt alles zugekauft und komisch zusammengeschustert. Das andere Unternehmen mit dem PI irgendwas, Slogan gerade aus München, haben sich auch alles zugekauft. Das sieht halt nicht so gut aus. Aus meiner Sicht, ich bin auch kein Fan davon, zu versuchen, das in alles in eins zu pressen. Du kriegst es in großen Konzernen aber fast gar nicht anders mehr. Also du kaufst halt eine Farbe und ein Logo und dann sagt der Einkauf, das haben wir doch schon da ist ja schon eine Lieferantenliste, können wir nicht das auch noch bei dem kaufen? Und du wirst nicht aus meiner Sicht sehr schwer das aufbrechen können, vor allem mit restriktiver API-Politik, die gefahren wird, dass du da einfach Daten zwischen Systemen schön austauschen kannst.
Also, da muss man den Hut vor Google und Microsoft ziehen, egal wie und egal wie sehr wir über große Plattformen schimpfen, aber die haben es echt als so Plattformen, klar, die haben auch vieles zwischenzeitlich probiert und viele Produkte auch zwischenzeitlich wieder abgekündigt, aber das sind wirklich so zwei Plattformen, man denkt so crazy shit, wie gut das alles miteinander funktioniert und aber auch Apple unter den Geräten, wenn du einmal in diesem Sog drin bist, aller Airdrop, wie einfach einem das Leben Airdrop macht, genau, aber
also egal. Ich glaube, weißt du, man muss unterscheiden, ob du das den Menschen netter machst, wo ich halt schon dafür bin. Also ich will jetzt nicht, dass die das halt nicht kombinierbar schaffen. So, das wäre Unding. Jeder hat doch, wir haben ja am Anfang gesagt, man hat mehrere Geschäftsfelder, das ist doch völlig okay.
Naja.
Und wenn ich mich jetzt beispielsweise mit einem Google-Account in YouTube anmelden kann und auch irgendwo anders und halt auch in Drittsysteme, dann finde ich das als Nutzer doch super angenehm, aber ich habe auch andere Möglichkeiten so. Und das wollte ich damit sagen. Ich will halt nicht, dass mich jemand zwingt, alles zu nutzen. Und ich meine, da finde ich,
ich wollte nur auf Toms Aussage hin. Alles zugekauft und es funktioniert trotzdem. Also die zwei Firmen, die quasi genannt worden sind, die tun sich damit ein bisschen schwer. Auch wir haben hier in München eine große amerikanische Firma mit drei Buchstaben, bei denen sieht auch immer alles im Katalog anders aus. Aber es gibt auch Plattformen, wo es crazy gut funktioniert hat. Nur so ein bisschen
Ich hoffe auch, dass diese beiden Firmen, die ich genannt habe, das können. Das wäre ja super für Europa, wenn die das mal auch mit einer geilen User Experience hinbekommen würden. Wäre ich ja ein Riesenfan von. Genau wie Matus sagt, wenn die User Experience da geil ist, wenn die Leute sich morgens freuen, sich da den Desktop-Klienten oder die Web-App aufzumachen und zu sagen, ja, heute kriege ich wirklich was weggeschafft wieder mit den Informationen, die ich da rausbekomme. Heute unterstützt mich dieses Tool wieder, meine Prozesse erfolgreich zum Ende zu bringen. Ich weiß, mein Ziel ist, ich muss heute 100 Rechnungen durchklopfen. Ja, da ist einfach ein Berg, ich muss das jetzt schaffen, das Tool hilft mir aber dabei und ist nicht eine Barriere mit 17 Ladebildschirmen und 15 Klicks und hier und da und schlag mich tot. Da wäre ich ja auch super begeistert von, wenn wir mal so aus einer User Experience sich ein bisschen mehr die Tools an manchen Tagen denken und vielleicht mal die eine oder andere Sicht weglassen oder irgendwie sagen, können wir nicht das noch ein bisschen vereinfachen in der User Experience. Was ich bei manchen Tools mit Apps ganz gut finde, kann man Apps hinzuschalten oder wegschalten, die das ja auch schon ein bisschen in dieser Art wie so ein Katalog anbieten. Ja. Und das ja, machen wir wieder ein bisschen den Bogen zum Anfang. In UiPath hast du einfach einen großen Katalog an der Seite, um Dinge zu lösen. Die versuchen dir das einfach zu machen. Du hast zwar 5 Möglichkeiten, wie du eine E-Mail versenden kannst über UiPath mit verschiedensten Outlook-Integrationen. Ich hau einfach mit Toolnamen so ein bisschen mehr um mich als du, ihr zwei wahrscheinlich im Podcast. Aber bei UiPath habe ich einfach diese Möglichkeit. Ich muss sie kennen, ich muss wissen, dass sie da sind, aber ich weiß, wenn ich eine POP3-E-Mail verschicken will, dann nutze ich das und wenn ich eine E-Mail verschicken will, dann nutze ich das, weil es einfach besser ist. Und das haben viele Tools einfach auch noch gar nicht, ob es jetzt im BPM-Kontext oder im ganzen Unternehmensumfeld ist. Also die legen dir nochmal so einen Stein in den Weg oder schieben dir so einen Stock in die Speichen, wenn du deine 100 Rechnungen am Tag abarbeiten möchtest.
Da fehlt manchmal auch so ein bisschen diese Emotionalität, würde ich sagen. So ein bisschen, es könnte ein bisschen mehr Emotionalität haben, damit es noch ein bisschen mehr. Aber ja, mega. Aber wollen wir, ich glaube, wir könnten noch stundenlang hier quatschen.
Wir können das auch in zweite Folge dann machen.
Genau, ich würde sagen, wir machen noch bald eine zweite Folge. Lasst uns in underrated, overrated gehen.
Tom, willst du starten?
Underrated finde ich vollständig dokumentierte Prozesse. Ja, wir machen das jetzt schön mit KI und haben dann hier mal ein kleines Modell hingemacht, Hauptsache fertig, aber ich kann trotzdem mit dem keine Schulung durchführen, ich kann den Prozess nicht automatisieren und fürs Audit funktioniert er auch nicht. Also aus dem Gespräch heute underrated, vollständig dokumentierte Prozesse, wo die Informationen da sind, wo ich diese Rubik's Cube Logik mache. Overrated, eigentlich hätte ich eher 2 underrated Sachen. LLMs lokal hosten. Das komme ich auch zum Anfang zurück. LLMs lokal hosten und das selber mal so ausprobieren und aufzusetzen, underrated. Ging viel schneller.
Du bist heute voll gehypt, weil du das geschafft hast. Ja, weil ich das gemacht habe. Hast du das mindestens auf Grafikkarte laufen lassen?
Ich habe einen Mac, der hat da irgendwie spezielle AI-Chips drinnen. Also der übernimmt das alles für mich, ja. Overrated überlege ich, während Matus seine beiden sagt.
So, aber ich will, dass der Daniel zwar. Nee, ich kann sagen. Underrated Usability. Ich glaube, dass viele Tools uns zwingen, in deren Prozesse, in deren Abläufe und alles, was ja nicht mal so schlimm wäre, wenn die nicht so weit weg davon entfernt wären, was wir heute für nutzbare Apps nehmen. Nee, also wenn du jetzt dein Android nimmst oder dein Apple, was auch immer du hast, ich glaube, 90% von den Tools, die wir im geschäftlichen Bereich nutzen müssen, würdest du privat auf keinen Fall öffnen. So, und das ist halt das, wo du auch gesagt hast, ne, die sind einfach schlecht. So. Wenn Leute unterschätzen Usability. Und ich glaube, das Underrated immer noch ist, prozessorientiert zu denken, dass man wirklich sagt, okay, woran arbeite ich jetzt gerade? Wo ist das überhaupt? Was ist der Sinn und Zweck davon? Wo helfe ich damit mein Unternehmen? Was ist eigentlich das, warum ich das mache? Ne? So ein bisschen sich diese Gedanken zu machen, wo bin ich jetzt gerade in meinen Firmenlandkarte? Ne? Das finde ich aktuell ziemlich cool. Und dort halt eigentlich immer sagen, schau mal, ich bin jetzt gerade hier, da mache ich jetzt ein Update und so weiter. Ich schaue mir halt, ob die Landkarte verwüstet ist oder ob wir hier einfach einen Neuanstrich brauchen.
Hast du ein Overrated?
Overrated sind die Tools, die
glauben, dass die uns in deren Herrschaft zwingen sollen können.
Tom, hast du noch? Ja. Ist dir schon was eingefallen?
Overrated. ISO 9001.
Oh.
So wie sie derzeit im deutschen Mittelstand umgesetzt wird, ist sie definitiv overrated für das, was man mit einem guten Qualitätsmanagementsystem erreichen könnte, aus meiner Sicht. Mhm. Wenn man Qualität denkt als Unternehmen, dann denkt man nicht ISO 9001, sondern dann denkt man Ausschuss und Langlebigkeit der Produkte und nicht, ich dokumentiere schön meine Verfahrensanweisungen und habe sauber zertifiziertes irgendwas rumliegen. Deshalb overrated, wie wir ISO 9001 im Mittelstand aus meiner Sicht derzeit anwenden.
Ja, muss ich jetzt als Maschinenbauer ein bisschen dagegen halten.
Also du kannst das auch Anrede sagen.
Es ist ja so generisch formuliert und es ist so allgemein, das Ganze. Das kann man ja wirklich auslegen, wie man will. Es ist an sich eine super Hilfe, um überhaupt quasi ein gutes Qualitätsmanagement zu haben und das aufzubauen. Natürlich wird das manchmal auch ein bisschen exzessiv gelebt. Und es gibt Auditoren, wo man sagt so, muss man jetzt vielleicht nicht so machen. Ich finde, underrated, ich muss euren underrated 100% zustimmen. Ich würde sogar noch eins draufsetzen, eine gemeinsame Wissensbasis. Wir schimpfen oft über Tools. Wir sagen, dass sie vieles nicht können. Was man aber ganz oft hört, dass die einzelnen Unternehmen, die auch Tools einsetzen, teilweise hatten sie gar keine Toolschulung oder haben da so semi viel Ahnung drin, haben wenige Power-User, die das wirklich am Ende richtig cool da umsetzen, weil es gibt viele Möglichkeiten, die vielleicht natürlich manchmal durch Lizenz eingeschränkt sind, aber oftmals auch wirklich durch die Fähigkeit der Anwender.
Versuchst politisch zu sagen, die Unfähigkeit der Anwender wäre eigentlich das Richtige.
ist so. Und wir haben das in super vielen Use Cases gehört, in ganz vielen Gesprächen hört man, ach, das geht wirklich, zeig mir mal, wo das geht. Und da kriege ich immer Gänsehaut, wo ich mir denke, und das macht es ja für die Anwender, die dann am Ende das Ding nutzen müssen und im Unternehmenskontext irgendwie sich damit arbeiten müssen, da ist ja eigentlich das Leben nur noch schwerer. Also so dieses, sagen wir mal, Wissen mehr zu teilen, auch toolübergreifend, in Kombination auch was, wenn man zum Beispiel ein Tool auswählt, da will ich jetzt so ein bisschen in die Richtung, was Matusch vor uns erwähnt hat, wäre es so cool zu wissen, was die einzelnen Tools können und da quasi so ein Counterpart zu Gartner und Forrester und diesen riesigen Bezahlplattformen zu schaffen, wo man endlich mal sieht, was ist das, was ich für meinen Use Case brauche, weil man braucht nicht immer die riesigen Sachen. Es gibt viele auch kleine Tools, die irgendwie Prozesslandkarten darstellen. Ich habe morgen einen langen Termin mit einem Mini-Startup aus München, die sich im Public-Bereich mit Prozesslandkarten und Prozessmanagement und Co. Beschäftigen. Bin ich super gespannt. Habe ich noch nie vorher gehört. Die sind im Public-Bereich aber voll das Ding. Und sind jetzt gerade am Wachsen.
Ich habe Link zu denen heute bekommen. Okay. Wahrscheinlich zu den gleichen.
Okay, und solche Sachen, da quasi ein zweites Plattform zu haben oder eine zweite Konkurrenz zu Gartner und Forrester, um Wissen zu bescheren und overrated.
Also das war dein Underrated, oder wie?
Das war mein Underrated,
ja. Ich habe schon vergessen, wie du angefangen hast.
Das machst du öfters. und ich glaube, overrated gibt es viele Sachen, das stimme ich euch einfach zu. Halte ich die jetzt kurz, die Episode. Willst du noch was sagen, Matusch?
Nee, ich glaube, ich kann das abschließen. Ich wollte nicht nur auf die Kleine gehen. Also wie gesagt, ich habe da nichts gegen Großen. Ich würde mir nur wünschen, dass die offener, freundlicher und kollaborativer wären.
Ja. Tom, willst du noch was?
Nein.
Gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, dass ihr heute uns zugehört habt, eingeschaltet habt. Es war eine deutlich längere Episode als sonst. Hat richtig Spaß gemacht. Gefühlt waren es 5 Minuten. Es wird definitiv noch weitere Folgen mit Tom geben. Und dann würde ich sagen, folgt mal Tom auf alle Fälle auf LinkedIn. Ich teile quasi das in den Shownotes, dein LinkedIn-Profil. Und sonst habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und teilt die Episode, wenn es euch gefallen hat. Wir wollen weiter wachsen. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
Ciao. Ja.